Schön, dass ich hier da sein darf, bei euch sein wieder. Etwas von dem, was ich bei euch immer so gut finde, ist die Türen. Ich habe vorher gedacht, eine Fluchttüre für den Pastor, wenn er irgendetwas schwierig sagt. Oder ein Ausweg, wenn er nicht mehr weiter weiss, mitten in der Predigt. Da hoffe ich zwar nicht, dass er sie heute brauchen. Ja, Ermahnung. Wir haben das Interview gehört vorher. Ermahnung klingt für uns ganz fest nach gelber oder vielleicht sogar roter Karten im Fußball. Oder der Richter mit dem Hammer, dem Zeigefinger. Es ist ein Wort, wir haben es ein bisschen gehört, noch schwierig, veraltet, aus der Mode gekommen. Ja, auch wenn wir dann schon auch noch gesagt haben, wir sollten sie nicht überhören, auch wenn es uns keinen Spass macht, sollten wir Ermahnung nicht überhören. Den Predigttext kann ich übergehen. Ups, ich bin da ein bisschen zu nervös mit Drücken. Und ich komme jetzt und sage, Ermahnung, das ist ein Segen. Es ist ein schwieriger Segen, aber es ist ein Segen. Wie bitte? Andi, du hast es gesagt. Wirklich, meinst du das ernst? Ist das, kann man das sagen? Ist das ein Segen? Und jetzt begegnen wir etwas Ähnlichem, wie ich vorher so ein bisschen im Zusammenhang mit dem Obenmahl gesagt habe. Dass wir manchmal merken, in der Bibel wird ein Begriff gebraucht, etwas gesagt, wo der Luther irgendwann einmal auf Deutsch übersetzt hat. Und die Sprache hat sich gewandelt, die Kultur hat sich gewandelt. Plötzlich versteht man etwas nicht mehr, was man lange verstanden hat. Es ist aus der Mode gekommen oder man versteht etwas ganz anderes. Darum, was ist eigentlich gemeint, wenn die Bibel von Ermahnen redet? Ganz vielen Orten ist dann das Wort gebraucht Parakaleo. Und dieser Begriff ist ein seelsorgerlicher Begriff. Also keiner aus der Gerichtssprache, keiner vom Fußballplatz, sondern etwas aus der Seelsorge. Und zwar ist gemeint, jemand zu sich rufen. Jemand einladen. Ist doch gar nicht so negativ, oder? Eingeladen zu werden. Jemandem zureden, jemand bitten. Das ist da, wo hinter dem Begriff steht. Oder jemandem etwas aufrufen, ermahnen, und zwar freundlich. In dem Sinn, jemand freundlich zurechtweisen, dass er wieder zurechtkommt. Mit etwas, wo er nicht mehr zurechtkommt. Oder das Dritte, ermutigen, trösten, ermuntern. Und wir merken plötzlich, ja, okay, wenn wir Ermahnen so verstehen, ja, dann verstehe ich, dass der Rolf sagt, es sei ein Segen. Ich habe einmal Ermahnung erlebt. Ich war in einem Trainingslager in Deutschland, im Hochschwarzwald. Und dort hat es einfach Wald nochmal in einer anderen Dimension, als wir es kennen. Ich habe das so erlebt, wir sind mit dem Auto noch einmal hingefahren, in einen Kraftraum, haben die Krafttraining gemacht, und haben das verbunden mit einem Ausdauertraining. Nach dieser Einheit sind wir heimgerönt. So ein, zwei Stunden, so. Mit einer Karte, die wir hatten, lauter Wald. Und unterwegs habe ich den Eindruck bekommen, wir sind in der verkehrten Richtung unterwegs. Ich bin in einer Weggabelung, wir müssen in diese Richtung, nicht in diese. Und ich war der Einzige, der das gemeint hat, oder der das behauptet hat, der das gesagt hat. Und ich war mir so sicher, dass ich gesagt habe, okay, dann geht ihr jetzt mit dieser Karte halt in diese Richtung. Ich bin sicher, es geht in diese, tschüss zusammen und bin losgerönt. Ich bin gerönt und gerönt und gerönt. Und so vielleicht nach einer Stunde oder vielleicht war es schon fast zwei Stunden, habe ich gemerkt, irgendetwas. Und ich bin dann auf eine Waldlichtung gekommen mit einem Bauernhof. und habe dort jemanden angetroffen, der mir ermahnt hat. Sprich, wo mir geholfen hat, auf den richtigen Weg wieder. Die Person hat mir geholfen, umzukehren. Die hat mir gesagt, es geht 180 Grad in diese Richtung. Es ist nachher noch mal etwa 2-3 Stunden in diese Richtung gegangen, zu joggen. Aber ich bin heimgekommen. Und ich war so froh um die Ermahnung. Weil mir jemand geholfen hat, von einem Irrweg weg auf den richtigen Weg zu kommen. Der David, König David, an seinem Beispiel, wir haben die Textlesung gehört, wenn wir uns mit dem Thema ein bisschen befassen heute Morgen, was Ermahnung ist. Er ist auf Abweg gekommen. Der David ist ja jemand, wo wir uns alle können, ein grosses Stück von ihm abschneiden können. Wie er geduldig gewartet hat, bis seine Salbung in Erfüllung gegangen ist, dass er König wird. Wenn er den Saul verschont hat, wenn er Gott vertraut hat, unwahrscheinlich. Wenn er einfach ein Mann Gottes war, wenn er in seinem Namen mit dem Goliath gekämpft hat, wenn er Krieg in Gottes Namen geführt hat, wenn er geduldig gewartet hat, bis er nach Jerusalem konnte sein. Und jetzt ist er dort. Gott hat ihm Segen geschenkt. Gott ist zu seinem Wort gestanden. Gott ist mit ihm gegangen. Und jetzt ist wieder einmal so weit. Der David hat Krieg zu führen. Sein Heer ist am Belagern von einer Stadt. Aber der David ist jetzt in Jerusalem, ist in seiner Burg. Und er findet, irgendwann ist einmal genug. Ich bleibe daheim. Ich habe gute Leute, die ich delegieren kann. Und er hat Wellnest. Und als er eines Morgens vom Schönheitsschlaf aufsteht und seine Terrasse betritt, sieht er im Nachbarsgarten, respektive auf die benachbarte Dachterrasse runter. Und was sieht sie? Sein hölzerne Glasauge. Nachbarin, Fasersplitter nackt. Und es muss wirklich eine Schönheit gewesen sein vor seinen Augen. Und der David hat wahrscheinlich ganz einen kurzen Moment die Chance gehabt, zu flüchten. Einen kurzen Moment. Aber diese Chance hat er nicht gepackt. Er hat geschaut, es war ja niemand rum, nur er und die. Er hat das ausgenutzt. Seine Fantasie ist durch mit ihm und aus den Gedanken sind Taten geworden. Er hat schicken lassen, die Frau zu sich geholt, hat mit ihr die Nacht verbracht, hat sie heimgeschickt und gesagt, bleib dann unter uns, gell? Soweit wäre das alles für David glimpflich ausgegangen, wäre sie nicht schwanger geworden dabei. Und wäre nicht ihr Mann, der Uriah, im Militärdienst gewesen zu dieser Zeit. Und das hätte Jahre können dauern, bis man von so einer Belagerung heimgekommen ist, von einer Stadt. Was macht David? Er ist ja nicht dumm. Er lässt Uriah in Urlaub kommen. Er belohnt ihn fürstlich, er lädt ihn zu sich ein, bedient ihn und wahrscheinlich hat er damit auch noch sein schlechtes Gewissen ein bisschen beruhigt, wenn er ihn so zuvorkommend behandelt hat. Und dann hat er gesagt, schau jetzt, du bist so ein guter Mann, geh du die Nacht mit deiner Frau noch verbringen, bevor du wieder aufs Schlachtfeld ziehst, geniesse deine Ehe. Aber der Uriah hat gesagt, geht's noch? Ich gehe doch nicht gucken Wellnessen und mit meiner Frau schlafen, während meine Kameraden an der Front ihr Leben riskieren. Mache ich nicht. Und er hat draußen übernachtet. Der Plan ist nicht aufgegangen. Der David ist hässig geworden. Oder jetzt wird er hässig auf einen, der es mit ihm nur gut meint. Das läuft jetzt ab, weil er nicht mitspielt. Und dann hat er Plan entworfen, hat an seinem Heeroberst gesagt, schaut, schickt ihn an den gefährlichsten Abschnitt von der Front, der Uriah. Und dann, wenn es so richtig zu und her geht, zieht er sich geschwind zurück und lässt ihn dort. Und so ist er ums Leben gekommen. Das ist die Situation von David, wie er das Problem versucht hat zu lösen, wie er auf Abwege gekommen ist. Und ich frage euch, was wäre mit dem David geworden, wäre nicht ein Nathan gewesen, der ihn ermahnt hat? Aus dieser Lüge wären noch viele andere gekommen. Hat Jesus viel, viel später gesagt, ich bin der Sohn Davids? Er hat alles verspielt. Er wäre in den Abgrund gelaufen, weiters. Wenn nicht einer gekommen wäre, der ihn ermahnt hat. Und seht ihr, darum ist Ermahnungen sagen. Darum. Der David war ein Mann, meine, der Samuel, wo er einen neuen König gesucht hat, wäre nie auf die Idee gekommen, den David auszuwählen. Aber Gott hat gesagt, mal, der ist es. Du siehst nur daher, aber ich sehe darum sein Herz und darum will ich den. Okay. Ich denke immer, der David muss ein Herz haben. Wow, so ein gutes Herz. Dass Gott sagt, will ich sein Herz sehen, will ich, dass er König wird. Und jetzt merken wir, das Herz, das Grund war für die Erwählung, für die Berufung von David, war ein Herz, das Gott ihn nicht nur wegen dem Herz erwählt hat, sondern trotz dem Herz. Haben wir das auch schon mal so verstanden? Dass Gott eigentlich meint, ich erwähle David trotz seinem Herz, das ich sehe, wie es ist. Und seht ihr, das ist Gnade. Und das ist das, was für uns alle gilt. Du bist erwählt, du bist berufen von Gott, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Du bist erwählt und berufen, mit den Würden, die Gott dir gibt, mit der königlichen Würde zu leben. Du. Und da bist du, weil Gott dein Herz sieht. Das bist du, obwohl Gott dein Herz sieht. Trotzdem. Und da geht es uns allen gleich, wisst ihr. Gott hat ja zu uns gesagt, obwohl er unser Herz kennt. Und niemand von uns muss überheblich, muss stolz auf andere herabschauen. Und niemand von uns muss sich irgendwie schämen und verstecken. Es geht uns allen gleich. Wir sind trotz unserem Herz erwählt. Begnadigt. Berufen. Geliebt. Und darum, weil das so ist, sind wir alle auf Ermahnung angewiesen. Darum brauchen wir da in Jakobus 5 werden wir aufgefordert dazu. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer seinen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tode retten und eine Menge Sünden zudecken. Gott fordert uns dazu auf, einander zu ermahnen. Weil es ein Segen ist. Weil wir es brauchen. Weil wir alle ein Herz haben wie der David. Wo zu allem in der Lage ist. Jederzeit. Darum ist es ein Segen und jetzt natürlich die Frage, aber warum ist denn ein schwieriger Segen? Und da möchte ich zwei Gründe nennen. Der eine Grund liegt in der Haltung im Herz vom... jetzt bin ich zu weit. Von dem, der ermahnt wird. Da bin ich, nein, eins zurück, jetzt bin ich richtig. Und zwar tut uns die Bibel auch warnen vor dem Ermahnen. Einerseits sagt sie, wir sollen es machen, und andererseits werden wir gewarnt davor. Da heisst es in den Sprüchen, wird den Spötter belehrt, der trägt Schande davon. Und wer den Gottlosen zurechtweist, holt sich Schmach. Schande, Schmach, wir können auch sagen, Verachtung ist das Resultat, wenn du das machst. Bist gewarnt. Was ist ein Spötter? Ein Spötter ist jemand, ich will es mal so sagen, das ist jemand, der auf andere herabschaut. Der andere auslacht. Der über andere spottet. Das ist ein Spötter. Und Menschen, die auf andere herabschauen, die schauen auch auf Gott herab. Weil der andere ist ja ein Geschöpf von Gott. Und wenn wir Geschöpfe von Gott verachten, verachten wir auch den Schöpfer. Also der Spötter hat die Haltung vom Stolz. Und jetzt denke ich, niemand von uns will das sein. Vielleicht kommt uns sofort jemand in den Sinn, der so ist. Aber nicht mehr. Und doch sagt die Bibel, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Jesaja. Unser Herz ist ein trotziges und ein verzagtes Ding. All unser Herz, auch am David sein, das hat Gott gesehen, und er beim David hergeschaut hat. So ist das Herz. Und darum, wenn wir jemanden ermahnen, wird das gern zu einem eigenen Goal. Genau darum, weil unser Herz so ist. Das Herz von dem, was wir ermahnen, ist so. Darum ist es gefährlich. Das hat Johannes der Täufer ja übrigens sehr gut erlebt. Er hat Saul, den König von Israel, ermahnt, weil er den Herodes ermahnt, weil er am Brüder die Frau ausgespannt hat. Und weil er das gemacht hat, Johannes der Täufer, hat er sich das Todesurteil gesprochen damit. Er ist ein Kopf kürzer gemacht worden, weil er jemanden ermahnt hat. Und darum warnt die Bibel davor. Wer den später belehrt, wer den ermahnt, für den könnte es schwierig werden. Darum ist es ein schwieriger Sagen. Das ist der erste Grund, die Haltung von dem, der ermahnt wird. Und der zweite Grund ist die Haltung von dem, der ermahnt. Da heisst es im Lukas, weshalb regst du dich über die kleinen Schwächen deines Bruders auf und übersiehst deine eigene Schuld? Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Der, der ermahnt, der hat ja das gleiche Herz wie der, der ermahnt wird. Das ist gar nicht anders. Und darum neigt auch der dazu, auf den herabzuschauen. Auf den David, den Fötzel, was der da geleistet hat. Oder? Der meint, er sei König und dabei. Und stolz zu sein dem gegenüber, da mache ich noch nie, oder? Ihn zu verachten für das, was er gemacht hat. Ihn zu bestrafen, ihn zu demütigen mit dieser Ermahnung. Und dann erreichen wir das Gegenteil. Dann wird eben ermahnen zum No-Go. Geht nicht, dürfen wir nicht, machen wir nicht. Aber das Problem ist die Haltung. Darum ist es so wichtig, dass der, der ermahnt, selber sein Herz kennt, Sündenerkenntnis hat und Gnadenerkenntnis. Verstanden hat, wer er vor Gott ist. Begnadigter Sünder. Und nur so hat Ermahnen eine Chance, dass es ein Segen wird. Nur so. Also, die Schwierigkeit liegt in unserer Haltung bei dem, der ermahnt wird, genauso wie bei dem, der ermahnt. Ich möchte noch auf einen Irrtum hinweisen, was Ermahnung nicht ist. Ermahnen bedeutet nicht, jemanden verändern zu wollen. Oder? Manchmal finden wir jemanden ein bisschen komisch und sowieso und der sollte so wie wir werden. Und wenn er dann so ist wie wir, dann okay. Aber das funktioniert nicht. Weil wir merken es ja bei uns selber, wie wir Mühe haben, uns selber zu verändern. Wie wollen wir denn überhaupt jemand anderen können? Das kann nur Gott. Nur Gott kann Menschen verändern. Und wie macht er es? Indem er bedingungslos annimmt. Und nur so, indem ein Mensch erfährt, ich bin geliebt, wie ich bin und angenommen, wie ich bin, kann er sich überhaupt davon verändern. Nur so. So macht das Gott. Und darum ist für Ermahnen das so nötig, die Annahme, die bedingungslose Annahme. Und das Zweite, was Ermahnen nicht ist, Ermahnen ist nicht eine Meinungsverschiedenheit. Das gibt es ja, dass man irgendwie unterschiedlicher Meinung ist über etwas. Und dass man diskutiert miteinander, dass man Unterschied hat, Konflikt hat, all das gehört zu uns, zu unserem Miteinander. Das ist normal, das ist voll okay, das darf sein. Aber das ist nicht Ermahnen. Ermahnen ist nicht ein Mittel, jemanden auf die gleiche Meinung zu bringen, wie man selber hat. Ist es nicht. Zum Schluss zurück zum Nathan. Wie macht er es? Wie geht er mit dieser Spannung um, dass es ein Segen ist, aber auch so schwierig? Der Nathan, der macht es einfach. Er könnte auch einen Bogen drumherum machen. Harmoniebedürftig, oder? Zu sagen, das ist jetzt nicht mein Fall. Wer bin ich denn, um am König so etwas zu sagen? Hallo, aber doch nicht ich. Das kann vielleicht sonst jemand, aber sicher nicht den Nathan. Schicken anderen. Ich meine, der Jonah hat es so gemacht, oder? Schicken anderen. Ich nicht. Aber sicher nicht. Das nützt ja gar nichts, oder? Bei denen nützt sie nichts mehr. Was will es beim David noch nützen? Nein, der Nathan macht es aus Gehorsam und aus Liebe. Statt dass er der Angst und dem Eigeninteresse nachgibt, macht er es aus Gehorsam und aus Liebe. Obwohl er nicht weiss, was mit ihm passiert. Es könnte ihm das gleiche Schicksal blühen wie am Johannes dem Täufer. Ein Kopf kürzer. Weiss nie einen Spötter zurecht. Er wird dich verachten, er wird dich hassen. Er macht es. Er macht es mit Würde. Ich meine, es geht hier immerhin um einen König und nicht um irgendjemanden, oder? Der König ist auserwählt von Gott. Der König ist berufen von Gott. Er ist gesalbt im Namen Gottes. Er ist geliebt von Gott. Er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Auch wenn all das in seinen Dreck abgezogen worden ist. Aber das ist er. Und der Nathan behandelt ihn als das, wo er ist, in den Augen Gottes. Er hätte ihm begegnen können. Nach dem, was er gemacht hat, Mörder und Hurer, oder? Aber er begegnet einem König. Einem gefallenen König, aber einem König. Er tut ihn nicht entwürdigen. Der David tut sich selber entwürdigen. Und das ist das Problem, wenn wir mit Leuten zu tun haben, die Ermahnung brauchen, dass sich die manchmal entwürdigt haben. Und dass wir auf das reagieren. Der einen Fehler macht, macht sich verletzlich. Und es passiert so schnell, dass wir ihn verachten wegen dessen und ihn das zu spüren lernt. Und darum habe ich die Stelle hier, wo Jesus sagt in Matthäus 5, ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Wie hätte ich den Nathan können verstehen, wenn er zum David wäre und gesagt hat, du elende Kreatur. Was du da gemacht hast, oder? Nein, dann machst du das Gleiche. Du wirst zum Mörder, du bringst jemanden um, verbal. Der Nathan macht es mit Würde. Und darum ist das so wichtig, was ihr im Interview gesagt habt. Mit wem habe ich es zu tun? Mit wem rede ich? Vielleicht muss ich einmal den Chef ermahnen. Aber wenn ich das nicht mache, indem ich ihn würdige, kommt es nicht gut. Wenn ich ihm meine Verachtung zu spüren gebe, kommt es nicht gut. Aber der Chef umgekehrt, sagt auch nicht von oben herab. Der Nathan ist seelsorgerlich. Er hat einen Spiegel vor. Er bringt das Gleichnis, er stellt Fragen. Er kommt nicht einfach mit einem Urteil. Das spricht sich der David selber, das Urteil. Er sagt, umbringen. Eigentlich ist im Gesetz gestanden, er sollte das vierfach das Schöfli Zucker statten. Der David ist viel zu hart. Aber durch das erkennt er sein Herz. Durch das erkennt er, wer er geworden ist. Durch das kann er umkehren. Und der Nathan ist letztlich ehrlich. Er tut nicht beschwichtigen, er tut nicht verharmlosen. Er tut nicht harmonisieren, ist doch gar nicht so schlimm gewesen. Da machen wir den Namen gern, dass wir wieder Frieden haben. Nein, er sagt, was das kostet. Er redet Klartext, er ist ehrlich. Aber er spricht ihm auch die Vergebung zu. Und das, glaube ich, ist der Rechtzeitstest, ob es jemandem leid ist. Wenn er auch parat ist, den Folgen in die Augen zu schauen. Und die Folgen zu tragen, aber auch die Vergebung anzunehmen. Ja, Vergebung, ein schwieriger Sagen. Etwas, wo wir zum Sagen werden füreinander, aber auch kann schwierig sein zueinander. Vielleicht habt ihr noch Fragen. Vielleicht ist euch jetzt etwas ganz wichtig geworden, was ihr von dem heutigen Morgen mitnehmen wollt. Wir hören ein Musikstück, wo wir kurz uns Gedanken machen können. Was nehme ich mit? Oder wo hätte ich noch eine Frage, die ich am Rolf stellen möchte? Dann ist nach dem Musikstück noch ein Moment Zeit, die Frage zu stellen oder das zu sagen, einander zu sagen, das nehme ich mit, das möchte ich mitnehmen aus dem heutigen Morgen.